Okay, maybe not like these.
Herzlich willkommen zur vierten Folge Running Out of Size. Heute wieder mit einem Gast am Start. David, wie geht's dir? Wo sind wir hier gerade?
Jo, mir geht's gut. Tatsächlich irgendwie die letzten Wochen waren so ein bisschen von Krankheit geprägt. Jetzt aber wieder fit. Und ja, wir sind heute im Quartier Lateng, Ecke Zülpicher, bei Rami. Rami, wie geht's dir? Was geht?
Hallöchen, ja, freut mich euch beide hier meinen bescheidenen vier Wänden empfangen zu dürfen. Ja, ich war gestern noch auf der Firmenfeier, dementsprechend bin ich heute ganz mellow, ganz kraftlos unterwegs und freue mich hier ein bisschen mit euch entspannt über dies und das reden zu dürfen. Schön auch, dass ich eingeladen wurde, das ist auch eine große Ehre, Dankeschön.
Ja, nice, dass du hier bist, nice, dass wir hier sein können und vielleicht starten wir einfach gleich mal zu dir. Du bist ja auch in Köln bekanntes Gesicht, aber für die ZuhörerInnen jetzt, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du aktuell? Ja, schieß mal los.
Ja, hallöchen, liebe Zuhörer dieses Podcasts. Mein Name ist Rami Michael Eiserfei. Der Name Michael habe ich damals selber ausgewählt, weil ich getauft wurde und mir halt einen christlichen Namen aussuchen durfte. Ich war großer Michael Schumacher-Fan damals, also war die Wahl ganz klar Michael. Ja, ich bin seit 8 Jahren wohne ich in Köln. Ich arbeite aktuell bei einer Werbeagentur, mache da halt Kampagnen von alles, von der Bundesregierung bis hin zu Rasierermarken, bis hin zu Beauty-Brands, alles. Alle wollen Social Media machen und wir machen das klar. Und woher mich, glaube ich, die meisten Leute kennen, davor hatte ich ein Sneaker-Magazin beim Intro-Verlag, das Praise Mag, war da gegen Ende hin auch der Chefredakteur, Hab da mit allen möglichen Marken halt geredet, hatte selber auch irgendwann eine Show auf YouTube, an die es interessiert, The Sneakers Society. Wir hatten da wilde Talks. Die Idee war quasi immer Alkohol und Sneaker-Geschichten zusammenzubringen. Hat sehr gut funktioniert.
Das ist eine gute Kombi.
Ja, auf jeden Fall. Illustre Gäste. Kai Pflaume war auch schon dabei. Also, ja, genau. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. So, ich habe mich schon sehr früh für Sneaker interessiert. Versuche auch da möglichst viel der Kultur beizutragen. Und versuche das auch irgendwo in Köln auch hochzuhalten. Inzwischen ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich bin mehr in meiner persönlichen Bubble unterwegs. Aber ja. Das ist so ganz kurz, was mich so ausmacht. Sonst bin ich ein großer Japan-Fan. Ich war 3-mal in Tokio. Ich interessiere mich für Interieur, aber das ist ja nichts Besonderes heutzutage. Genau, ja.
Ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ehrenpflaume auch als Gast gehabt, für die Zuhörer, die den Namen kennen. Ich meine, Interieur sieht man hier. Dein Wohnzimmer, aka Küche, sieht überragend aus. Also
Dankeschön.
Gute Möbel hast du hier am Start. Fein ausgewählt, gut designt, gut eingerichtet, würde ich einfach mal behaupten. Was uns natürlich interessiert, und das ist halt auch immer super spannend von Gast zu Gast, wäre, was waren so deine ersten Berührungspunkte zum Thema Mode? Und was hat dich damals so in deiner frühen Jugend vielleicht gecatcht, wo du sagst, ey, das ist der springende Punkt, wo ich gesagt habe, Mode, das ist was, wo ich zukünftig einfach mitarbeiten möchte.
Ey, das fing schon mega früh an. Also ihr müsst euch halt überlegen, so, da, wo ich aufgewachsen bin, in Neunkirchen-Seelscheid, da war die Welt noch nicht so offen und so facettenreich wie in den Großstädten so. Also erstmal war ich so der einzige Kanake auf meiner Grundschule und später auf der Realschule. Hat dann später erst ein bisschen verändert. Und ich war von vornherein halt irgendwie anders als die anderen, allein schon durch meinen Namen. Und habe dann auch dementsprechend auch nur selten Berührungspunkte gehabt. Der allererste Berührungspunkt mit Mode war in der 3. Klasse, Niklas Kurtenbach. Aus der Parallelklasse hatte eine New Era Cappy gehabt mit einem Yankees-Logo drauf. Und ich fand die halt mega geil. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ja, ich hätte auch gern so eine Cappy. Und dann hat sie halt gesagt, so Rami, die kostet 35 Euro. Das ist viel zu viel Geld für eine Cappy. Heutzutage ist das ein Witz. Das würdest du dir vielleicht mal so auf easy unterwegs mal mitnehmen. Vielleicht sogar 2, 3. Aber früher war das halt eine Menge Kohle. Und ich habe dann halt nur die Cappy bekommen von C&A. Also auch mit dem Yankees-Logo vorne, aber nicht mit dem New Era-Logo an der Seite. Und dann war ich irgendwie so, ja, das hat mich dann nicht irgendwie so erfüllt. Ich war vorher schon sehr, sehr markenfixiert dann. Und das war dann so der erste Berührungspunkt. Und so richtig damit Sneaker war dann so im Alter von so 12, 14, 15. Das war so die Zeit, als Pharrell Williams damals mit Nigo connected hat und dann seine beiden Brands Billionaire Boys Club und halt Ice Cream gegründet hat. Und diese Ice Cream Sneaker, als sie auch im Drop It Like It's Hot Video präsentiert wurden, haben später die RTL 2 News darüber einen Bericht gehabt Und Pharrell hat im Interview halt erklärt, ja, guck mal, die sind auf 5000 Paare limitiert, das ist die Special Box, an den Schnürsenkeln sind auch die und die Applikationen. Und ich weiß noch, wie die dann bei den RTL 2 News gesagt haben, die Schnürsenkel, lächerlich. Und ich habe immer so, was für, Alter, das ist das Geilste überhaupt. Und es war für mich so, ja, ein Zeichen, mich abzugrenzen, weil ich wollte nicht rumlaufen wie jeder andere bei mir auf dem Dorf, so, ich wollte mich bewusst abgrenzen, es ist niemandem irgendwann mal aufgefallen, so, aber für mich selber war es halt irgendwie wichtig, mich in dem Sinne halt modisch auszudrücken, und Turnschuhe waren halt so der kleinste gemeinsame Nenner, wo du halt easy reingehen konntest. Und dann fing das halt irgendwann an, dass ich mich da ein bisschen informiert habe. Ich habe dann gehört, ah, okay, es gibt diese Sneaker-Messe, Sneakerness in Köln, gehe ich mal dahin. Das war damals noch relativ, also verhältnismäßig klein, zwar da im 4711 Haus dahinter, und dann halt da meinen allerersten Air Max geholt. Für mich war das damals so, als hätte ich mir gerade ein Raumschiff geholt. Ich hatte vorher nur so Fake Converse, Fake Vans getragen, und dann so ein Air Max 90er war einfach so ein Riesengerät, und das war auch so, okay, Rami, du hast dafür jetzt 150 Euro ausgegeben, du wirst auf jeden Fall die nächsten Monate broke sein. Ich lüge meine Mutter an und sage, es hat nur 70 Euro gekostet, damit die nicht komplett ausrastet. So, es waren ganz, ganz andere Verhältnisse, und dann war von vornherein auch für mich klar, okay, irgendwie ist das so mein Ding. Ich will genau die Schuhe haben, die nicht jeder hat. So, ich will mich davon bewusst abgrenzen und lieber halt irgendwie mehr Geld jetzt für den Schuh in die Hand nehmen, als mir jetzt jede Woche irgendwelche crappigen Bieter zu holen. Genau, und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Habe mich dann irgendwann, ich habe Journalismus studiert und hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Das war dann bei einer PR-Agentur, die dann so Texte vom Finanzministerium so übersetzt hatten. Das war dann so, ja, okay, gut, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und hat mich dann wirklich einfach nur aus Spaß bei Sneaker Freaker beworben. Also, die hatten Praktikanten gesucht und ich war so, ey, yo, viel besser als Praktikant, Leute. Ich kann bei euch halbtags anfangen, voll gut. Und dann bleibe ich auch bei euch. Und dann wurde ich angerufen und war so, yo, guck mal, es hat eh gerade auch ein Chefredakteur hier aufgehört. Warum kommst du nicht und nimmst einfach den Platz ein? Dann war ich da Teil von, war eine mega coole Zeit. Das war für mich der Traumjob schlechthin. Also ich bin jeden Morgen um 7 Uhr, als der Wecker klingelt hat, ich habe nicht gesnoozt, ich bin sofort aufgesprungen, war voller Vorfreude, bin damals auch vom Dorf, von Neunkirchen-Seelscheid halt jeden Morgen dann nach Köln gefahren, so eine Stunde von Haustür zu Haustür. Wenn es länger gedauert hat im Büro, ich habe das gerne gemacht. Das war so keine Arbeit für mich, das war so Zeit, die ich weiterhin meinem Hobby so verbringen durfte. Dann, wer die Historie so ein bisschen kennt, 2016, war es so, dass uns die Sneaker Freaker Lizenz weggenommen wurde. Der Intro Verlag, Gott habe ihn selig, und der Lizenzgeber vom Sneaker Freaker haben sich nicht mehr so gut verstanden. Und dann hieß es, okay, gut, wir brauchen irgendwie ein eigenes Magazin. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben. Und die erste Ausgabe von Praise Mac ist quasi parallel zu meiner Bachelorarbeit erschienen. Das war eine Zeit, wo ich jeden Tag so 5 Red Bull gesoffen habe und nicht mehr wirklich gut gegessen habe, viel geraucht habe, so. Und dann war eigentlich auch direkt von Beginn klar, okay, du wirst hier Teil dieser Redaktion, und irgendwann wurde ich dann auch zum Gesicht quasi von dem Ganzen so. Und ja, das hat mich alles so ein bisschen dann in diese Szene gebracht, und seitdem, auch als ich dann da aufgehört habe, war für mich eigentlich klar, ich will weiterhin dieser Szene treu bleiben. Hab dann auf freier Basis angefangen, für GQ zu schreiben, für StockX und aktuell für Sneaker Addicted. Wie man sich vielleicht denken kann, hauptsächlich über, ja, Turnschuhe, aber auch so ein bisschen Streetwear, bisschen japanische Mode. Genau, und ich finde das halt irgendwie wichtig. Man sollte immer einen Job haben, der so die Miete zahlt, der die Brötchen backt und schmiert. Aber man muss auch irgendeinen Job haben, wo es nicht darum geht, Geld zu machen, sondern eher, dass man so seiner Leidenschaft nachgeht, seinem Hobby nachgeht. Und dann ist ja auch das Monetäre auch zweitrangig.
Ich finde es ganz schön, wie du gerade berichtest. Du hast jetzt voll viel rausgehauen in relativ kurzer Zeit hier. Ich finde das Wort Leidenschaft, Passion, super, super wichtig. Und ich habe gerade eben auch direkt eine Parallele entdeckt. So, bei mir war es damals die blaue LA Dodgers Cap, so, die ich mir unbedingt habe holen wollen. Ich weiß noch, meine beige und braune Dickies O-Dog dazu, irgendwie ein Flanellhemd. So, das war so der Style, und ich habe dafür echt hart ackern müssen. So, ey, das war so, Eltern haben das nicht supportet. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal, so wie krass das damals war, was Verfügbarkeit anging. So, das war ja, sich das zu wünschen, ja, dann das noch zu bekommen in seiner Größe, das war ja schon crazy. Aber man hat sich halt irgendwie sofort gefunden, und wie du eben auch sagtest, irgendwie, man war halt irgendwie Teil von was. Und man hat es auch für sich gemacht, so, und so entwickelt sich halt auch irgendwie Leidenschaft, ne? Und das zieht sich ja bei dir volle Kanne durch, also bis heute so. Und du sagst es, es ist halt irgendwie so, ja, man braucht einen Job irgendwie so, ne, um seine, ich sag jetzt mal, die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja, voll.
So, ich meine, wir leben ja alle hier und letztendlich, ja, müssen wir halt hier die Dinge irgendwie am Laufen halten. Und aber so dieses, wenn man nur für das eine lebt und seine Leidenschaft vergisst, so, dann, ja, dann wird man halt ganz schnell untergehen. Und ja, vielleicht auch eine Person, die man nicht sein will, nicht werden will. So. Und ey, das ist mega, mega spannend. So. Und ich glaube, deswegen reden wir auch hier oder talken, weil das sind so die Verbindungen, über die man nie redet. Und letztendlich ist es dann vielleicht eine Cap, die einen irgendwie vereint und man denkt so, ey, verdammt. Wir hatten damals genau die gleichen Voraussetzungen und vielleicht die gleichen Ideen und Wünsche, haben aber nie drüber geredet. Und ich weiß noch, so damals hat man sich gesehen, man wusste halt sofort so, ey, du machst das Gleiche durch wie ich.
Ja,
Das ist voll
voll.
krass.
Gerade weil die Möglichkeiten ja so begrenzt waren, wusste man, okay, du bist anscheinend genau zu denselben Läden gegangen wie ich, hast denselben Aufwand auf dich genommen, so, um das zu bekommen. Weil du sagst es ja früher, die Zeiten, die wir jetzt gerade ansprechen, das war Pre-Internet-Zeit. Klar, das Internet gab es technisch vielleicht schon irgendwo, aber du konntest damit einen Scheiß anfangen. Das war nicht so wie jetzt, wo du auf
ICQ
Insta gehst.
Billard.
Du hast einen gesponserten Beitrag von High Sobiety, kaufst dir alle drei Größen in allen Colorways, alles immer verfügbar, wie auch schon diese Einfolge, die ihr mit diesem Vintage-Ladenbetreiber auch schon hattet, besprochen habt. Ist einfach so, dass man halt ein bisschen mehr Aufwand aufnehmen musste. Du hast eine andere Wertschätzung. Wenn du auf eine Cappy, auf ein T-Shirt von einer bestimmten Marke ein halbes Jahr wartest und da wirklich auch Leute anrufen musst, die dann Leute anrufen, die dann wen kennen in den USA oder in Japan, das ist schon was anderes.
Voll. Und ich fand auch hinter den Klamotten und hinter den Brands, ja, Brands waren mir persönlich auch super wichtig. Also ich habe mich damit immer, immer identifizieren können so. Und ich glaube, das ist auch heutzutage nochmal so komplett anders. Ich glaube, das kann alles viel, viel gemischter genommen werden. Ich bin da auch sehr froh drüber. Trotzdem ist dieses, sich über so ein Brand zu identifizieren, bei mir standen aber immer noch, und das hatten wir in der letzten Folge auch, krasse Persönlichkeiten dahinter. Irgendwie
Ja.
Leute, zu denen man hochgeguckt hat und dachte so, wow, was ist das für eine coole Person, ohne viel über die so zu wissen. Aber die war einfach, die kam einfach in den Raum und war so, okay, cool, irgendwie irgendwas stimmt. Und das war so auch meine Leidenschaft. Ohne dass die Person kannte, hat Kleidung, Klamotte so viel ausgedrückt und so viel über eine Person ausgesagt. So, und es war einfach, ja, es waren heftige Momente so.
Ja, sehr schön gesagt. Also wir müssen hier so das Mic hin und her reichen. Deswegen bin ich gerade so, ich war so ready, ich wollte auch schon was sagen, aber ich habe erstmal alle Leute aussprechen lassen, wie man das in einer gesitteten Runde ja auch macht.
Sehr
Jeder
vernünftig.
darf einmal kurz sagen, was er zu sagen hat. Nee, ich kann mich da nur anschließen. Also bei mir war es ähnlich, bin auch auf dem Dorf groß geworden, haben wir auch in der letzten Folge ja auch schon besprochen. Da gab es halt nicht viel, wo du irgendwie einkaufen konntest. Und sich abzuheben, genau dasselbe habe ich halt auch durchgemacht. So, man wollte halt immer so speziell sein, anders sein, sich abheben, nicht so sein wie die Masse. Und dann hat man halt einfach krass auf Dinge gespart und auch dieses Thema mit Mama anlügen, was Preise angeht, das habe ich noch gemacht vor ein paar Jahren. Meine Mutter wusste einfach nur, dass die Sammlung sich erweitert hat, aber über Preise haben wir irgendwann nie wieder geredet. Also bis heute. Mama, sorry, du wirst es höchstwahrscheinlich hören. Sorry, dass ich dich da angelogen habe. Ich weiß, macht man nicht, aber es musste sein.
Das ist ja auch eine ganz andere Generation an Menschen, unsere Eltern. Also meine Eltern sind beide so Mitte 60, Mitte, Ende 60. Und du bist einfach zu einer Zeit aufgewachsen, wo sowas gar nicht zur Diskussion stand. Du hast diese Nachkriegszeit so hinter dir und warst froh, dass halt die Familie essen konnte. So
Safe.
jemand musste halt Geld beschaffen, so, und über solche Dinge wie so Selbstverwirklichung oder sich modisch ausdrücken wurde gar nicht erst nachgedacht. Du hattest ganz, ganz andere Probleme. Und heutzutage, mein Vater hat das große Glück, dass er dieselbe Schuhgröße hat wie ich. Und über meinen Job und über meine Nebenjobs bekomme ich auch natürlich immer viele, viele Schuhe. Und dieser Mann ist jetzt über die Jahre dank mir auch Sneakerhead geworden, also hat jetzt auch so von mir so um die 20 Paar bekommen. Und am Anfang habe ich ihn auch mal angelogen, was die Schuhe kosten. Und dann habe ich mal den Fehler gemacht, ich habe ihm so New Balance geschenkt. Da meinte er so, oh, was würden die denn so im Laden kosten? Ich so, ja, schon so 220 Euro. Der hat mich angeschaut, als wenn ich behindert wäre. Da dachte ich so, ich soll damit spazieren gehen. Dann hat er zu mir gesagt, so, das kann ich doch nicht machen, das ist
So
doch viel
besondere
teuer.
Anlässe.
Ich so, doch, bitte trag sie zum Spazieren, dafür sind sie doch da. So, und ja, bei seinem Vater Dad-Schuh schenken, es gibt nichts Logischeres, nichts Schöneres. Und das Geile ist dann halt auch, so diesen modischen Aspekt aus den unbescholtenen Augen des Vaters zu sehen, der davon gar keine Ahnung hat,
ja,
und sich einfach die Schuhe anschaut und sich denkt so, boah, die finde ich schön. Ich habe dem über die Jahre so viele Schuhe geschenkt, aber da gab es ein paar, das waren so Keens, so Keen Jasper heißen die, und das sind wirklich so Outdoor-Trail-Running-Schuhe, ne? Also quasi genau die Ästhetik, die so Väter mögen, schön braune Erdtöne und alles. Der hat die ausgepackt, hat so große Augen bekommen. Mein 65 Jahre alter Vater ist ausgerastet, war so, boah, die sind ja mega cool, wow, ich probiere die direkt mal an. Und dann, was war so an Weihnachten, und der ist den ganzen Abend mit den Schuhen dann in der Wohnung rumgelaufen. Das war richtig cute, und ich finde, das ist dann immer so, deswegen finde ich halt Sneaker cool. Das ist halt was ganz anderes als dieses große Fashion-Thema, was ja manchmal so ein bisschen elitär sein kann, aber du kannst, egal welche Menschen auf dieser Welt, kannst du mit einem paar Sneaker, mit einem paar cooler Schuhe, sei es jetzt irgendwelche Clarks, sei es ein paar Keens oder halt ein schönes Paar New Balance, alle werden danach happy sein. Das ist halt das Schöne daran.
Das Krasse ist ja auch, dass jetzt gerade sowieso so Thema Retro und Co., dass es halt einfach immer wieder diese Re-Releases gibt, ne? Und da auch eine Verbindung halt, so eine generationale Verbindung einfach auftaucht. Und das ist so abgefahren, dass man dann auch in Gespräche kommt mit halt ganz anderen Generationen, so. Also mein Dad hat immer schon irgendwie auch einen Bezug zur Mode gehabt, sehr modeaffin. Aber ich glaube, der Fokus lag da auch immer auf anderen Dingen, ja. Und ich meine, wenn man dann heutzutage über Preise spricht, dann ja, kommt da auch oft ein Kopfschütteln. Okay, hey, wie kannst du das Geld dafür irgendwie aufbringen und weshalb und warum? Ich glaube, da kommt es dann auch mal, ich glaube, Geld hat dann auch nochmal so ein, spielt eine andere Rolle, auch eine andere Verfügbarkeit. Vieles läuft über Credit, ne? Also ich meine einfach Klarna, so ich glaube, wär das damals schon gewesen, bei mir, so ich sag so 2000, in den 2000ern, wow, ich glaube, ich wäre, hätte jetzt einen riesen Schuldenberg.
Ja, same.
Also ich hätte mir tatsächlich irgendwie alles geholt, so. Also diese Verfügbarkeit und dieser Umgang damit, so, heutzutage ist krass. Aber ich fühle das so sehr, wenn du sagst, so, ey, ich schenke ein paar Schuhe, und dann siehst du einfach diesen Glanz in den Augen und diese Verbindung, unabhängig davon, dass man was ausspricht. Ja, ist ein Traum, so. Und
ja, und es ist völlig egal, wie modisch interessiert die Person vorher war. Mein Vater, den juckt das alles so einen Scheiß, der hat keine Ahnung, wer Ruff Simmons ist, so, ja. Der würde sich eine Rick Owens Show ansehen und wäre höchstens verstört, so, aber nicht irgendwie begeistert. Und selbst dieser Mensch, so, freut sich halt dann über solche Gesten, weil klar, neue Schuhe, gutes Schuhwerk war halt früher so auch Mangelware, man hat das getragen, was die Geschwister abgeworfen haben, und auch so Marken, die unsere Eltern feiern, das ist ganz wenig, aber das sind so Sachen wie Levi's, die kennen die dann, die 501 Jeans, weil dann irgendwie James Dean die damals so im Kino getragen hat und sowas, das sind so deren Verbindungen, das sind so deren Pharrell Williams, so, wo die sagen, so, ah ja, okay, das hat die irgendwie so low-key inspiriert, aber hat dann auch nicht so die große Rolle für die am Ende des Tages gespielt, man sagt, okay, komm, ich muss jetzt irgendwie mich jetzt modisch ausdrücken, ich meine, mein Vater, der hat 40 Jahre lang an der Maschine gearbeitet, so, da war jetzt nichts mit irgendwelchen modischen Ambitionen, da warst du froh, wenn du deine Ruhe hattest und abends mit dem Hund spazieren gehen konntest, so.
Aber es ist auch schön, dass wir in unserer Generation einfach, in der älteren Generation auch einfach was zurückgeben können. Ich meine, die haben hart geackert, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns verwirklichen dürfen, ja. Und es gibt nichts Schöneres, wie ihr alle schon gesagt habt, einfach was zurückzugeben, den Glanz zu sehen, okay, die freuen sich, dass die Kiddos einfach denen was zurückgeben können, so, das ist super, super schön, und ich finde, sollten wir weiter so verfolgen, definitiv. Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht passt das ganz gut auch zur nächsten Frage. Wie betrachtest du gerade das, ich sag mal so, die aktuellen Geschehnisse und Veränderungen im Bereich Mode? Ich meine, es hat sich ja viel getan. Auch so, wenn du was zu deiner Historie erzählst, ja, wir hatten das Thema Verfügbarkeit, wir haben das Thema irgendwie Nachhaltigkeit, was du schon angesprochen hast. Ich finde zwei sehr interessante Komponenten so. Und auch die Modelandschaft an sich. Also ja. Wie nimmst du das alles wahr? Was kannst du dazu erzählen? So?
Boah, da gibt's verschiedene Aspekte, die sowohl einerseits sehr, sehr schön sind, auf der anderen Seite aber auch sehr viel abgefuckt ist, was man wirklich auch ehrlicherweise so ansprechen muss. Erstmal so die schönen Sachen. Dadurch, dass halt Instagram, Social Media halt so am Boomen ist, kann man halt die soziale Komponente von Social Media halt auch nutzen. Sprich, es gibt so viele Leute auf der ganzen Welt, mit denen ich mich über Instagram connecten konnte. Ich habe so voll viele Marken kennenlernen dürfen über halt Blogs wie Heiß Nobody oder Sabucaro, wo man einfach auch ein bisschen über den Teller ranschauen kann, sich noch mehr in seine Nischen reinfinden kann. Wenn man vorher über Punk begeistert war, kann man das halt nutzen, um sich halt noch mehr da reinzufuchsen. Ich hatte irgendwann so einen Rabbit Hole Abend, wo ich mich komplett nur mit Japan Noise beschäftigt habe. Merzbo, Hana Tarash, Alter, das ist wilder Shit, wo man vorher gar keine Ahnung von hatte. Das finde ich zum einen halt sehr, sehr cool, dass wir halt diese Möglichkeiten haben, uns überall in alle Richtungen zu informieren und nicht einfach so, ja, dieselben zwei Marken tragen wie immer. Das war nicht am Anfang so. Ich hatte das Gefühl, als ich so in diese Sneaker-Szene eingestiegen bin, 2012, war das schon so auch viel Elitengedanken, so, ne? Die Leute, die dann ihre Sneaker-Clubs so hatten, ihre Stammtische auch in Köln, waren schon ein bisschen abgehobene Spackos, so. Die waren dann so, ja, wir machen das hier schon seit 3 Jahren und wir haben hier krassere Air Max als du, und das war schon ein bisschen affig auch. Und dann war es halt so, dass du halt eine gewisse Uniform auch irgendwo erfüllen musstest. Du musst deine Five Panel Supreme Cappy haben, du hast deine Raised by Wolf Shorts gehabt. Wenn du dann auch sogar irgendwie ein Para-T-Shirt anhattest oder so, dann wurdest du abgenickt und durfst dann ins Goodwill Out reingehen, so. Und das hat heutzutage verändert. Heutzutage ist sowohl der Para-tragende, Stussy-tragende Streetwear-Afficionado von vor 90ern am Start, aber auch halt so ein Avantgarde-Typ, der sich die Fingernägel lackiert, so irgendwie auch Unisex-Klamotten trägt, übertrieben große Silhouetten. Und beides wird gleichermaßen wahrgenommen und gleichermaßen auch respektiert. Das finde ich halt mega cool, dass dieser Facettenreichtum da ist. Das hat es halt vor ein paar Jahren nicht gehabt. Ich finde, das kann man auch sehr, sehr gut mit der Hip-Hop-Szene vergleichen. Ich bin über Jahre auch immer natürlich ein großer Hip-Hop-Fan gewesen. Und früher war es ja auch so, wenn wir uns mal so diese Dipset-Ära betrachten. Jeder hat eigentlich gleich gerappt. Du hattest eine bestimmte Art, wie du zu rappen hattest. Ja. So als Cameron was Rosanes anhatte, war das halt damals so ein, okay, krass, wie kann er das halt machen, so, weil es ein krasser Stilbruch war. Und heutzutage, wenn du dir einen Playboy Carti anschaust, so, oder Lil Uzi Vert, das ist halt eine ganz andere Nummer, so. So, ich finde halt, was so ein Paradigmenwechsel eingeleitet hat in der Musik, war damals Kanye West, 808 Heartbreak. Wir haben das damals alle nicht gecheckt. Wir haben alle damals gesagt, so, ganzes Album auf Autotune und auch immer nur so traurig. Mhm. Aber dieses Album hat dann so die Türen aufgemacht für so ein Lil Peep, für ein Lil Uzi Vert, so. Leute durften zum ersten Mal, so gestandene Männer durften auf Hip-Hop-Beats so einfach traurig sein, ein bisschen rumheulen und sagen, dass sie Herzschmerz hatten. Und das hat natürlich auch modisch halt die ganzen Leute auch inspiriert, ne? Du hast dann auf einmal auch allen Richtungen offen und konntest halt genauso ausleben, wie du halt auch bist, und irgendwie deine Person auch irgendwie unterstreichen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, so.
Ja, nee, kann man so zu 1000% unterstreichen. Also gerade auch dieses, sich jetzt besser zu connecten und einfach offener zu sein, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
Ja.
Das ist super, super spannend und gibt uns halt einfach die Möglichkeit, viel vielfältiger zu sein und sich ausleben zu dürfen. Weil früher war halt, wie du sagst, früher hat man sich nicht getraut, vielleicht das ein oder andere zu machen, weil man dachte, okay, dann wird man von der und der Szene nicht mehr akzeptiert und dann verbaut man sich irgendwelche Chancen. Und jetzt durch die ganze Offenheit kann man selber viel, viel besser sein und einfach trotzdem akzeptiert sein und trotzdem halt weitermachen in dem ganzen Bereich.
Du musst dir halt vorstellen, als ich angefangen hatte, waren halt diese Adidas-Kollabos mit Rick Owens oder Yuji Yamamoto, diese Y-Free-Geschichten, war schon avantgardistisch, so. Und die Leute haben das angeschaut und waren so, ja, aber diese High-Fashion-Sneaker, Digga, das ist nicht mein Ding, so. Und 300 Euro für einen Schuh bezahlen, das ist ja auch viel zu teuer, so. Dieses Denken hat sich auch komplett verändert, so. Inzwischen hat jeder Bock auf High-Fashion, so. Nur noch Streetwear, und Streetwear und High-Fashion, das befruchtet sich auch gegenseitig. Auf einmal macht Dior was mit Sean Stussy, so. Auf einmal ist Pharrell Creative Director bei Louis Vuitton, so. Die großen Modehäuser haben langsam nur gecheckt, welchen Einfluss diese Streetwear-Labels haben, und wollen natürlich auch ihren Hack haben. Auf einmal macht Jacquemus und Gucci auch Tracksuits und Bucketheads, so. Und das war vor unheard of. Oder halt alte französische Modehäuser, die niemals jemanden reingelassen hätten in ihre Boutiquen, der nicht blonde Haare und blaue Augen hat, sage ich mal ganz plakativ, haben auf einmal Bock, dass die Rapper bei denen auf dem Laufsteg laufen und halt für die Promo machen. Das ist, finde ich, auch eine schöne Entwicklung, die man dann auch Leuten wie Virgil Abloh, auch wenn er zur Lebzeit nicht der kreativste Mensch war, er hat immer ein gutes Auge für so das richtige Business, das gute Timing, so, der hat die Türen aufgemacht. Und das sind alles halt sehr, 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 sehr schöne Entwicklungen, finde ich.
Ja, da hat was stattgefunden auf jeden Fall. Ich finde diesen musikalischen Aspekt, der ja auch einen hohen kulturellen Wert hat, einfach super wichtig, und dass man ganz leicht vergisst, dass auch andere Szenen das einfach voll übernommen haben, ne? Ich war damals, keine Ahnung, ich habe natürlich irgendwie angefangen mit Hip-Hop und Rap, so, das war so wirklich dann auch so viel 90s, Late 90s gehört, Aber bin dann auch irgendwann so ein bisschen so in diese Rock-Hardcore-Szene gekommen. Und da geht mittlerweile auch komplett viel ab, so, ne? Also ich meine so belgische Bands wie Nasty und so, die halt dann irgendwie auch Stüssy tragen und Palace, so ist Wahnsinn. Oder auch ihren Sound, also einen Hip-Hop-Sound mit reinbringen. Abgefahren, so. Und alleine auch diese Streetwear und High-Fashion-Kombi, so, was so Skepta zum Beispiel irgendwie auch gemacht hat, so. Heftig schön, einfach. Und du weißt halt mittlerweile, du gehst auf ein Konzert und du weißt einfach, du bekommst hier eine, ich sag mal, eine Faustvielfalt ins Gesicht, so. Und du kannst halt gar nicht mehr zuordnen, was dir was gibt. Für mich wäre das damals, so als Jugendlicher, glaube ich, ein krasses Gefühl von Unsicherheit gewesen. Ich glaube, jetzt hat sich das einfach komplett geändert, weil jeder so ein bisschen machen kann, was er will und halt einfach alles cool ist, was du machst, so. Also es gibt kein falsch oder richtig mehr. Und du sagst ja auch Little Peep, für mich abgefahren, was er rausgebracht hat zu Lebzeiten so. Ich höre das immer noch rauf und runter. Juice WRLD auch, finde ich, nicht zu vergessen so. Und die haben halt auch einfach einen kranken Style so. Du weißt halt, also wenn du ohne, also auf dem Off irgendwas sehen würdest, hören würdest, würdest du dir ein Bild malen und würdest denken, okay, krass, der läuft in den vielleicht krankesten Hip-Hop-Klamotten rum. Läuft aber dann halt irgendwie auch mal in einem Rock rum oder so. Und das ist halt einfach, also heftig geil. Das waren damals Dinge, die, also ich sag mal so zu, in meiner Jugend hätten nicht stattfinden können. So. Da hatte keiner den Mut, Mann. Da hatte keiner den Mut, das irgendwie zu machen.
Ja,
So.
oder dass auf einmal so auf einem Rap-Konzert so Moshpit ist, so. Das war auch was komplett Neues. Die ersten Rap-Konzerte, ich bin ganz ehrlich zu euch im Nachgang, retrospektiv, waren das schon echt so richtige lappenartige Veranstaltungen. Da waren,
Kopfgenicke.
ja, Kopfgenicke, die Hand wurde gehoben. 98% Typen, 98%, die paar Frauen, die da waren, ja, das war vielleicht mal eine Ausnahmeerscheinung, die waren dann irgendwie das Mitbringsel von irgendwem. Jetzt hat sich zum Teil komplett geändert. Ich war auf Rash Rammert-Konzerten, ich war auf Young Huren-Konzerten so, und da war man auf einmal so 50-50, so, aber auch so Hafti-Konzerte. Das war für mich auch ein krasser, das war ein weiterer Paradigmenwechsel in Deutschland. Wir hatten eine Zeit, wo das auch so verpönt war, so mit Straßenrap und so, und auch so immigrantischer Gangster-Rap, das wurde dann eher so belächelt, wo man dachte, ja, hier in Deutschland gibt's keine Ghettos, bla. Und als dann Hinterhof-Jargon kam von Chino und Abdi, ich habe das gehört, das erste Mal, ich habe dieses Meine Stadt Frankfurt gehört, dachte mir, okay, wir können jetzt alles, was bis hierhin passiert ist, können wir komplett vergessen, denn alles, was jetzt kommt, wird noch sowas von viel krasser. Und dann auf den ersten Konzerten, wo ich von den Jungs war, das war so komisch für mich, weil ich war so, okay, hier sind so die üblichen Verdächtigen so, aber auf einmal auch so die Erstsemester Geisteswissenschaften Studentinnen waren auch am Start, fanden das irgendwie interessant mit dem ganzen Sprachgebrauch so. Die Szene hat sich geöffnet und das hast du halt bei allen Sachen und das so schließt sich halt der Kreis, genauso wie du halt musikalisch sagen kannst, okay, es wird Moshpit auf einem Hip-Hop-Konzert gemacht, dennoch bin ich nächste Woche bei irgendeinem Jazzabend, wiederum nächste Woche auf irgendeinem Rave. Genauso ist halt auch modisch gewesen, dass du halt Leute hast, die halt sagen, komm, ich habe Bock auf diesen ganzen Vintage-Film, ich habe aber auch Bock auf ein bisschen High-Fashion und ich habe auch Bock hier und da mal so ein bisschen auszurasten. Aber das bringt mich leider auch zu den negativen Dingen, die halt die letzten Jahre mit sich gebracht haben. Wir müssen halt überlegen, ich habe ein interessantes Buch gelesen von Alec Leach. Der hat früher bei Heiß und Beiti gearbeitet, hatte dann anscheinend da irgendwann nicht mehr so Bock drauf und hat dann sich ein bisschen mehr mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftigt. Und der hat ein geiles Buch geschrieben, The World is on Fire, but we're still buying shoes. Und da ist ein sehr, sehr interessante Takes drinne, wo halt auch so ein bisschen erklärt wird, warum wir als Menschen uns modisch kleiden wollen, warum wir immer die neuesten Sachen haben wollen. Und der hat auch einen Blog, wo der regelmäßig halt Sachen halt beschreibt. Und das Problem, was wir gerade, was halt eigentlich ist es gar kein Problem, das Schöne, diese Trendvielfalt, die wir gerade beschrieben haben, ist leider auch durch Social Media ein bisschen so ins Negative gekommen. Wir sind inzwischen in einer sehr schnelllebigen Zeit. So über meine Agentur weiß ich halt, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt bei 8 Sekunden. Damit sind wir, glaube ich, eine Sekunde schlechter als ein Goldfisch. Und in der kurzen Zeit musst du halt den Zuschauer catchen. Du musst irgendwie eine Hook machen am Anfang, du musst irgendwas disruptive machen, dass der Typ halt den Thumb-Stopping-Moment, so nennt sich das im Marketing, hat. Er hält quasi den Feed an und schaut sich deinen Inhalt an. Und durch TikTok ist es halt so, dass jede Woche halt ein anderer Mikrotrend gerade halt am Trenden ist und die Creator plus halt leider auch deren Fans da mitziehen wollen. Deswegen ist die erfolgreichste Marke seit Jahren nicht irgendwie Dior oder Gucci oder Stussy, nein, die erfolgreichste Marke ist Shein. Shein bringt im Monat um die 900 neuen Teile raus, 900 neue Styles, jeden verfickten Monat, die werden sich zu Tode geholt so und ja, die werden dann auf TikTok abgefeiert und eine Woche später sind die schon wieder langweilig. Und es ist dann auch nicht so, dass du dann für ein T-Shirt 30 € ausgibst oder für ein Heavy-Cotton-Hose irgendwie 50 oder 60. Nein, das T-Shirt kostet 12 € oder 7 € oder 3 € und dann kannst du direkt 5 davon holen. Dann hast du dann auch irgendwie auf Klarna-Rechnung, dann kannst du das wieder zurückschicken. Das ist so eine ganz unangenehme Entwicklung, was auch irgendwo so ein bisschen diesen Zwiespalt in so Gen-Z-Kommunikation hat wieder. Auf der einen Seite hat man halt diese woke Gesellschaft, die halt weiß, was mit dem Klima abgeht, die was dagegen machen möchte, die nicht mehr so die Fehler der vorherigen Generation nachmachen möchten. Aber auf der anderen Seite will man halt irgendwie dieses Trendbewusstsein mitmachen und auf jeden Trend mit aufspringen, weil die Plattformen sind ja auch so gemünzt. So da, also um nochmal so einen kleinen Zeitsprung zu machen, früher hattest du halt Foren, du hattest so deine MySpace-Seite und du hattest, das war auch so doof damals, du hattest so mit so HTML-Codes die Möglichkeit, deine MySpace-Seite anzupassen. Du hattest dann eigene Hintergründe, du konntest deinen Song einstellen, du konntest individualisieren. Oder es gab früher so Foren, das ist so ein bisschen wie Reddit, nur dass du halt dann auch bewusst halt als User da auftreten konntest, konntest einen Avatar machen, eine Signatur, die immer unter deinen Beiträgen stand, konntest du alles anpassen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das Internet uns dazu erzogen hat, dass wir uniformiert sind. Dass du halt auf alle Twitter-Accounts, alle Facebook-Accounts, alle Instagram-Accounts sind nach demselben Schema aufgebaut. Dass du halt möglichst nicht aus der Masse rausstichst. Und TikTok ist nochmal krasser, weil TikTok dich in deinem Algorithmus belohnt, wenn du halt an Trends partizipierst. Sprich, wenn du genau das machst, was alle anderen auch machen gerade, bist du halt, wirst du gesehen, dann bekommst du Reichweite, der Algorithmus mag dich. Wenn du aber irgendwie das Gefühl hast, okay, ich möchte irgendwie was Nischenartiges machen, ich will den Leuten irgendwie was abseits des Tellerrands bieten, wirst du halt vom Algorithmus abgestraft, geshadowbanned. Und das ist halt eine sehr, sehr, sehr unangenehme Entwicklung, die ich halt da online feststelle, weil ich hatte das, glaube ich, auch beim letzten Podcast so diese Frage besprochen, woran man dann Erfolg bei einer Marke festmachen kann oder was oder wie man diesen Erfolg definiert. Auch ein interessanter Take, den Alec Leach besprochen hat. Und zwar ist es halt so, dass heutzutage musst du keine guten Kollektionen machen, du musst virale Momente erzeugen. Ja. Wenn deine Fashion-Show nicht ein cooles Gimmick hatte, hier, da wurden die Models mit irgendwas beworfen, da rennen die irgendwie da rum und keine Ahnung was, da ist Playboy Carti mitgelaufen. Wenn das nicht da ist und deine Fashion-Show nicht viral geht, hast du gefailed. Dann ist es völlig egal, wie gut deine Teile waren, sonst juckt dann niemanden so. Und genauso ist dann auch, was Mode betrifft. Ich sehe das oft, auch so bei jüngeren Leuten, dass sie das Gefühl haben, sich so zu overdressen, dass sie dann das damit kombinieren müssen, dass es möglichst verrückt, möglichst auffällig aussieht, aber das ist ja nicht zwangsweise das, was modisch ist. Ich sag immer so, sobald es halt irgendwie verkleidet aussieht, sobald es aussieht, als würden deine Klamotten dich tragen und nicht andersrum, bist du vielleicht irgendwo am Ziel vorbeigeschossen. Aber ich kann natürlich auch deren Perspektive verstehen, wenn alles nur noch online fixiert ist, wenn alles nur darum geht, dass es online viral geht, dann bleibt dir ja gar keine andere Wahl. Da musst du ja entweder an einem Trend partizipieren, den schon 1000 andere gemacht haben, oder so krass overdriven, dass du irgendwie gehört wirst. Und das ist eine sehr, sehr ekelhafte Entwicklung. So viel wir auch irgendwo auf Vielseitigkeit so gepolt sind und auch alle Möglichkeiten der Welt haben, werden wir da wirklich in so ganz schlimme Phänomene so rein erzogen, finde ich. Das kannst du auch vor allem bei jüngeren Leuten sehen, finde ich.
Ich finde, es ist ein total interessanter gesellschaftlicher und soziologischer Aspekt so. Und ich finde, es sagt auch ganz viel über aktuelle Themen wie Mental Health, Psyche aus. Denn Optionen sind, glaube ich, viel, viel, viel mehr heutzutage. Ja. Aber sich bewusst für Sachen zu entscheiden, viel, viel schwerer. Und es beschreibt vielleicht auch dieses, hey, ich trage jetzt einfach alles, anstatt mich irgendwie bewusst für eine Sache zu entscheiden, denn ich will alles bedienen.
Ja.
Und es macht es halt schwer, dann in die Tiefe zu gehen. Ja, wir hatten das schon ein paar Mal irgendwie das Thema, okay, man kann den Dingen nah sein, aber eine Tiefe erzeugt man halt, wenn man sich bewusst mit was beschäftigt. Und ich glaube, man kann nicht alles bedienen. Das ist einfach so. Und es sagt, also ich, ne, Beispiel Beziehung, ja, Beispiel Musik. Ich glaube, also man will überall sein. So.
Ja.
Und daraus entsteht aber im Großen und Ganzen, also wie ich das sehe, erstmal nichts. So, ne? Und Das ist, also eigentlich gibt es eine Riesenmöglichkeit, sich nochmal ganz bewusst und viel tiefer mit Dingen zu befassen. Aber man wird natürlich erschlagen von dem, ich muss überall sein. So, und das kann man nur eine gewisse Zeit bedienen und das wird total spannend auch zu sehen, was daraus passiert und existiert in den nächsten Jahren. Entweder wird es wie eine Seifenblase zerplatzen, oder die Leute haben noch mal eine Bewusstseinsänderung und ich kann mir vorstellen, dass, also es kann in beide Richtungen gehen. Ja, aber dieses, ich muss alles bedienen und alles haben, das ist gerade das zieht sich durch alles durch. Und dabei ist eigentlich alles da. Und ich finde auch nochmal so dieses Thema Musik aufzugreifen, ne? Wie ehrlich und offen da eigentlich auch mit Gefühlen umgegangen wird. Und was für eine geballte Ladung, also wenn man sich die Lyrics dann mal gibt, so und erstmal fühlt man sich erschlagen, ja, und denkt sich so, es kann doch nicht sein, dass da jemand so offen ist. Und dann merkt man aber vielleicht auch Parallelen zu sich selber. Einfach vielleicht auch eine große Verlorenheit so in diesem ganzen Business und Thema. Und da auch wieder die Verfügbarkeit. So, man kann halt auch alles haben. So.
Ja.
Und aber was sagt das letztendlich über dich aus? Du hast es eben gesagt, ne? Dann ist so, okay, wenn es dann beginnt, so dass die Kleidung quasi dich trägt. So,
Ja.
und ich finde, man merkt immer, ob da jemand authentisch ist oder nicht. Und man merkt sofort so.
Ja, voll.
So ist.
Ich habe es zum Beispiel immer bei Jordans gehabt. Jordans sind für mich Schuhe. Ich finde die mega schön. Ich checke auch die kulturelle Relevanz dahinter. Aber immer wenn ich sie selber am Fuß hatte, war ich so, that's not you, man. That's not you. Man merkt mir einfach an, dass ich weder eine Basketball-Heritage habe, noch dass ich größer als 1,75 bin. Und deswegen wirken Jordans bei mir halt auch verkleidet. Und da muss man leider, auch Gottes, ehrlich zu sich selber sein und sagen, ja, das bin ich nicht. Genau wie manche Leute, die dann versuchen zu rappen, auch vielleicht checken sollten, okay, ey, ich habe vielleicht viel Begeisterung für das Thema und ich kenne mich da auch aus und ich kenne auch Leute, aber ich kann eindeutig nicht musikalisch genug die ganze Scheiße hier abliefern. Sollte man immer selber ehrlich zu sich sein. Großes Thema halt auch Thema Identifikation. Also, wer ist man selber? Wer möchte man sein? Wie möchte man von anderen Leuten gesehen werden? Und deswegen, ich bin da voll bei dir. Ich möchte heutzutage auch nicht wieder so 14, 16 sein, weil das halt voll hart ist heutzutage. Es ist viel, viel schwieriger, so dich, obwohl du die Möglichkeiten hast, so dich bewusst in deiner Bubble abzuheben, so, weil auch da in diesen ganzen Subgenres gelten immer noch klare Regeln, so, denen du irgendwie nachgehen musst. Da gibt es ein interessantes Phänomen drüber in der Kommunikationswissenschaft. Und zwar nennt sich das die Schweigespirale. Und das war ein folgendes Experiment. So, du kommst als Proband rein, hast von nichts eine Ahnung, und da sind 8 Leute, die schon eingeweiht sind. Und dann wird dieser vermeintlich neutralen Publikum wird dann gezeigt, okay, hier sind vier Strahlen. Welcher von denen ist der kürzeste? Und es ist ganz klar, dass Strahl D der kürzeste ist. Also schreibst du auf den Zettel Strahl D und dann wird ausgewertet, alle sagen aber Strahl C. Und du denkst, und dann sagen alle, hör, das ist aber komisch, wer hat denn D gesagt? Ja, keine Ahnung, okay, dann machen wir es nochmal. Und irgendwann sagst du als Person auch, ja, okay, dann Strahl C. Das kommt daher, dass je stärker die Gegenmeinung ist, je stärker dir das Gegengewicht entgegengebracht wird, desto größer ist deine Hemmung, deine Meinung zu sagen oder deine Präferenz zu äußern, auch wenn sie eigentlich die richtige ist, auch wenn du recht hast, ist es halt so, dass du dich in dieser Bubble, das erfordert halt eine Menge Mut, dann zu sagen, nein, ihr habt alle Unrecht, es ist D. Und diesen Mut, also ich kann nur von mir sprechen, hatte ich halt als 16-Jähriger nicht. Ich wollte mich klar von meinen Dorfkollegen abgrenzen, aber ich wollte schon auch ganz klar zu diesen Sneaker-Leuten in Köln dazugehören. Das war mir ganz wichtig, dass die mich irgendwo akzeptieren und mich als Teil ihrer Gruppe halt sehen.
Ja, spannender Punkt, weil ich würde sagen, wir sind jetzt mittlerweile in so einem Alter angekommen, wo wir sagen können, okay, durch unsere Vergangenheit und das, was wir erlebt haben, können wir ganz klar differenzieren zwischen denen, muss ich an dem Trend teilnehmen oder muss ich halt nicht an dem Trend teilnehmen. Aber wenn wir jetzt halt jung sind oder jung wären, besser gesagt, wir sind ja immer noch jung, wenn wir jung wären, also so 14, 15, ich fände es auch super, super schwierig, weil man halt einfach so den Zugriff auf so viel hat gerade, dass es super, super schwierig ist, man selbst zu sein. Also klar, wir können davon profitieren, weil wir sagen können, ey, wir können jetzt erst richtig wir selbst sein, weil wir jetzt viel mehr Möglichkeiten haben. Aber wenn du jung bist, hast du so viele Möglichkeiten, wie sollst du du selbst sein? Das ist ja paradox einfach. Wie sollst du selbst sein, wenn es so viele Möglichkeiten gibt und es so viele Trends gibt? Und wenn du da nicht dran teilnimmst, dann bist du irgendwie nicht cool auf dem Pausenhof oder sonst was. Und früher war mir das relativ egal, ob ich jetzt zu den Cool Kids gehöre oder nicht. Ich wollte einfach nur mich ein bisschen abheben von dem, wie andere Leute halt eben sind. Und jetzt gerade ohne iPhone auf dem Schulhof bist du automatisch schon kein Cool Kid mehr.
Ja, und ich meine, der Schulhof ist ja heutzutage einfach auch, hat sich vergrößert, nennt sich halt Social Media. Und wenn du halt dann leider, wenn deine Eltern halt kein Geld haben, dir ein iPhone zu holen, und du dann irgendwie auf Instagram keine Apple-Emojis hast, sondern halt diese hässlichen Android-Emojis, ist das halt irgendwo, ja, es ist halt peinlich. Dann fühlt sich halt auch irgendwie schlecht und willst noch mehr dazugehören. Ich meine, klar, das war früher auch so. Der Rami früher wollte auch seine New Era Cappy haben, aber es ist eine ganz andere Dimension, von denen wir heutzutage reden. Heutzutage, ich hab das zum Teil gesehen bei so Sneakernässen, da waren Jungs, die waren so 12, 14 Jahre alt und hatten halt drei Vetements-Hoodies übereinander getragen für jeweils zwei Scheine so, wo ich dann auch so war, was geht hier ab? Oder einmal, witzige Anekdote, ich hab mal einen kleinen Autounfall gehabt mit dem Auto von meiner damaligen Schwiegermutter, sag ich mal, und die Tür war kaputt, 500 € Schaden, und die war halt Altenpflegerin und war so, Rami, ich kann das nicht bezahlen, wie wollen wir das machen? Ich so, entspann dich, ich habe noch so ein paar Wertanlagen zu Hause rumstehen. Das war die große Yeezy-Zeit, als du halt mit ein paar Yeezy-Boosts hattest du halt immer so 9 Scheine sicher. Ich habe meine 750er Yeezys auf Kleck damals noch hochgeladen für 900 €. Am selben Tag hat mir noch ein 13-Jähriger geschrieben, so, ey, yo, ich hol die ab. Ist dann am nächsten Tag vorbeigekommen zur Unibib mit seinen zwei Freunden und seinem Vater und hat mir dann halt einfach so die 9 Scheine da in die Hand gedrückt. Und ich habe meint zum Vater, ich möchte nicht spitierlich sein, ne, aber das hätte bei mir damals nicht gegeben. Ich finde das schon eine Menge Geld. Meint er so, ja, finde ich natürlich auch, aber der hat da so Freude dran. Und wir waren auch schon zusammen auf einem Campout hier in Belgien. Da haben wir dem auch Schuhe geholt. Und ich dachte mir auch so, das ist auf der einen Seite voll schön, dass die Eltern da so supportive sind. Aber auf der anderen Seite verliert man auch so ein bisschen den Bezug zum Geld, den Bezug zur Realität. Und das haben diese ganze Entwicklung, von der wir hier gerade reden, die so unberuhigend ist, das haben auch ganz klar die Marken halt so gesteuert. Die sind halt die Schuldigen da dran. Weil, immer wenn Leute rumheulen und sagen so, ach ja, früher war das viel besser, dass man viel mehr Wertschätzung ans Produkt hatte, dann sind die Hauptschuldigen an dieser Entwicklung die Marken. Keiner hat denen gesagt, dass sie auf einmal 700 Kollabos im Jahr machen sollen. So eine Kollaboration sollte was Besonderes sein. Das sollten Künstlern irgendwie eine Bühne bieten. Das sollte nicht einfach nur ein Marketing-Tool sein, was du kurz mal an- und ausmachst. Und wenn der Schuh limitiert ist, dann sollte er auch irgendwo auf 2000 Paar, auf 500 Paar limitiert sein und nicht wie bei einem Yeezy oder bei einem Jordan Release auf 500.000 weltweit. Und dann ist natürlich ganz klar, dass man Leute auch sagen, okay, ist die Sneaker-Szene tot oder ist diese Kultur tot? Sie ist nicht tot, aber die Wertschätzung ist natürlich weg, wenn gar keine Exklusivität mehr gegeben ist. So, wenn ich mir einen Rembrandt hole als Kunstsammler, will ich ja nicht, dass den 500.000 andere Menschen irgendwo auf der Welt haben. Das einhergehend mit einer Inflation, wo so 150 € für Schuhe günstig ist. Das sind jetzt die günstigsten Schuhe für ein paar Salomon, für ein paar Essex. Wenn du Pech hast, musst du da deine 250 € zahlen. Und das ist halt wirklich, wirklich sehr beunruhigend, wenn man sich das halt betrachtet. Und da möchte ich mal ganz kurz, weil das habe ich vorher nicht erwähnt, wir haben einen ganz großen halt negativen Aspekt noch nicht ganz besprochen. Dieses Nachhaltigkeitsthema ist halt auf der Ebene halt sehr beunruhigend, weil ich finde das immer sehr, sehr, sehr fake, wenn Leute halt mit dem erhobenen Zeigefinger auf Leute zeigen, die bei Primark einkaufen gehen, die bei H&M einkaufen gehen. Ach, diese Fast Fashion Leute, so bin ich ja gar nicht drauf. Ich habe ja hier meine High Fashion Geschichten so. Und da auch mal an die Zuhörer, das ist der größte Bluff überhaupt. Du bekommst dein Made in Germany, dein Made in Portugal, dein Made in France Etikett, indem du einfach nur die Sachen in deinem Land veredelst. Aber die ganzen Einzelteile und das Ganze davor kommt trotzdem halt alles aus China, aus Taiwan, aus Vietnam. So, und was da halt für Arbeitsbedingungen vorherrschen. Ich rede das nicht von allen, aber Made in China ist immer automatisch Made in China. Aber die Vielzahl ist leider halt so, dass da Menschen deine Sachen geschneidert haben, die im Monat, wenn sie Glück haben, einen freien Tag haben, einen freien Tag im Monat und am Tag 17 Stunden arbeiten müssen. Und ja, dann am Ende des Monats vielleicht, keine Ahnung, 80 € umgerechnet gemacht haben, sollte man sich immer überlegen. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt von H&M ist oder von Louis Vuitton. Nämlich auch, das hat jetzt neulich das Bloomberg-Magazin enthüllt. Ihr kennt ja vielleicht Loro Piana. Loro Piana ist ja diese Stealth Wave. Das ist ja auch so eine geile Entwicklung. Über die Serie Succession wo halt die Leute halt Stealthwave getragen haben, Varro, Loro Piana. Die Idee dahinter ist halt, wenn du halt extrem reich bist. Du bist extrem reich, auch schon dein Opa war reich, und dem sein Opa war auch schon reich. Leute, die so lange reich sind, wollen nicht unbedingt immer, dass das so auffällt. Also hat man irgendwann Klamotten gemacht, die halt sehr teuer sind, sehr hochwertig sind, aber keine Logos haben. Deswegen Stealthwave. Natürlich wurde auch das auf TikTok wieder entdeckt. Und deswegen flexen jetzt Leute mit ihrem Etikett, was in der Hose ist oder was im T-Shirt ist, und zu zeigen, guck mal, ich habe mehr Geld als du. Und dann halt zu denken, dass man zumindest für so viel Geld auch irgendwo Nachhaltigkeit hat, ist halt eigentlich das Mindeste. So, nun kam folgendermaßen was raus. Es gibt so Alpaka-Wolle, die die halt verwenden für manche Pullis, für manche Jacken. Die Jacken kosten mit Alpaka-Wolle 17.000 Euro, eine Jacke. So, und die werden irgendwo in Peru geschneidert. Und LVMH, dieser große Konglomerat, den halt so ziemlich jede Marke der Welt gehört, jede High-Fashion-Marke, die bezahlen quasi eine kleine Gebühr, also den Vorarbeiter, der da in Peru halt die Bauern da administriert. Und das ist so wenig, dass über die Hälfte der Bauern einfach gar kein Geld haben. Also die bekommen, obwohl die da einen Monat lang gearbeitet haben so hart, wie wir auch noch nie in unserem Leben gearbeitet haben, bekommen nicht mal einen Cent dafür, dass am anderen Ende der Welt sich irgendein reicher Wichser für 17.000 Euro die Jacke holen kann. Und das ist eine extrem beunruhigende, extrem beschissene Entwicklung, die wir alle zu jedem Zeitpunkt immer hinterfragen sollten. Deswegen, man sollte nicht denken, nur weil irgendwie LVMH irgendwo eine Landingpage hat, wo Sustainability steht, oder ich jetzt 800 Euro mehr für meine Hose bezahlt habe, dass ich irgendwo was Besseres bin. Weil das hat sich leider komplett aufgelöst. So die ganz reichen Leute, denen die könnten sich es halt easy leisten, er ist der reichste Mann der Welt, diese Bauern fair zu bezahlen. Wenn ich dem jeden Monat 30.000 Euro von seinem Konto abziehen würde, der würde das nicht mal merken. Der würde das nicht mal merken. Das wäre so, als würde ich dir 3 Cent aus dem Portemonnaie nehmen. Und das sollten wir uns halt immer wieder zu Gemüte führen und auch bewusst irgendwie auch was dagegen tun und da auch ein bisschen Awareness drum spreaden, weil im Endeffekt sind zwei Leute halt die einzigen Hebel, die was dagegen machen können. Das sind einmal wir als Käufer, die sagen, okay, solche Praktiken wollen wir nicht mehr unterstützen. Und zum anderen halt der Staat, der eingreifen muss und sagen muss, okay, Leute, die in unserem Land arbeiten, Leute, die hier Export betreiben, müssen die und die Auflagen erfüllen. Und wer das nicht macht, ey, das wird einfach zugemacht, die Manufaktur. Fertig aus.
Vorher, das ist dieses Labeling, auch, keine Ahnung, Greenwashing. Ich sage auch manchmal Vintage-Washing. Es ist einfach so, passend auch zum Thema, was wir davor hatten. Man muss irgendwie zu allen Themen Bescheid wissen und eine Haltung haben, aber auch, man hat halt keinen tiefen Bezug oder man hat oft keine Ahnung. Das erlebe ich ganz oft. Ja, aber ich hole auch Vintage. Ja, aber auch das ist halt ein Thema. Na, ich meine, die Idee hinter Vintage hat sich auch komplett verändert.
Ja, voll.
Ja, das ist einfach ich meine, das Teil wird nicht einfach weitergegeben, sondern ich meine, werden Sachen säckeweise gekauft, hochpreisig wiederverkauft. Es ist ein Modestatement, ja? Aber der Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, der war vielleicht mal in den 90er Jahren so, ja, wo Mami und Papi gesagt haben, na, wir holen jetzt was oder geben Sachen weiter, bewusst. Und du gehst mittlerweile ja auch heute in Vintage-Läden. Und die Stangen sind ja befüllt. Ja, das ist
Ja.
nicht, das ist weg und nee, heute haben wir nichts mehr, sondern unten stehen die Säcke und dann wird aufgefüllt. So. Und da wird mit Klamotten umgegangen. Einfach nur krass. Das sind Wegwerfprodukte oder landen halt wieder bei dir im Schrank. Dieses ganze Wiederverwerten und dieses Thema, ey, ich habe hier eine Haltung und ich muss eine Haltung haben, weil ich mitreden möchte.
Ja.
So, ich erinnere mich auch früher, wenn ich keine Ahnung hatte, ey, dann habe ich oft geschwiegen so und habe
Ja.
zugehört. So, und also
Ja,
das
ja.
ist so, und heutzutage öffnest du Diskussion und dann werden halt Sachen reingeworfen, irgendwie mit Halbwissen, Hauptsache, um was zu sagen. Und ja, ich gehöre dazu. Ich habe hier ein Statement und ich weiß, was ich mache, aber ich geh da voll mit. Am Ende des Tages ist es irgendwie wichtig, dass die Leute, die das produzieren, eine Wertschätzung erhalten, ne, und sich auch irgendwie was leisten können. Und ich glaube, erst wenn wieder eine Wertschätzung kommt zu einem Produkt, so, und das verhindern wir halt gerade nicht mit dem Thema, wir schießen jede Woche neue Kollektionen raus und Preise sind immens hoch. Ich glaube, solange das ist, sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Und mit der Vielseitigkeit andererseits, um mal was Positives zu sagen, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu verändern. Ja,
Ja.
man muss es halt nur sehen und auch erkennen und man muss es halt anpacken. Was würdest du denn sagen, Rami? Wie ist denn Köln? Köln und Mode? Also was ich habe das Gefühl, hier hat sich auch viel getan. Und ist das so ein? Ich denke mir manchmal so, Boah, ist das so ein, werde ich alt und wachse langsam raus und habe keinen Bezug mehr zu der Generation und werde quasi so ein bisschen abgeschrieben? Oder, also ich bin oldschool, oder ist es so, nee, es hat sich echt krass geändert und auch Köln hat sich krass geändert, weil ich war, für mich war Köln damals immer so die Streetwear-Stadt. So. Und das sehe ich tatsächlich nicht mehr so.
Nee, es hat sich wirklich ein bisschen verändert. So, hätte man mich früher gefragt, wenn du so die Städte so mit so Modelabels vergleichen würdest, hätte ich immer gesagt, okay, Berlin ist so Balenciaga, so extravagant, Hauptsache auffallen um jeden Preis. Und Köln war für mich immer dann so eine Wemoto-Carhartt-Stadt. So Quality, so immer nach demselben Schema so und immer schön die Kirche im Dorf lassen. So. Das war so früher, was Köln war. Und jetzt aktuell, und das ist auch tatsächlich auch eine schönere Entwicklung, sehe ich halt einfach, wie so jüngere Leute und so jüngere Brands halt sich was aufbauen und auf einmal diese ganzen Brands, die wir vorhin erwähnt haben, komplett in den Schatten stellen. Ich war jetzt vor kurzem bei dem Pop-up von einem guten Homie, vom Louis Doppelgarten. Und der hatte seine Marke No Fave Studios, glaube ich, auch vor 2016 hat er die, glaube ich, gegründet und hat sich da halt auch so einen kleinen, hat schon eine Reputation inzwischen erarbeitet. Und ich fand's halt wild. Da waren halt Kids, die waren so 15, 14, die haben da gecampt, wie wir damals für die Schuhe, 2 Tage im Regen. Dann sind die da reingegangen. Louis hat auch extra an dem Tag Pop-up-Reise gemacht, dass sich das auch jeder so einigermaßen leisten konnte, so. Und das waren krasse Designs, das waren mutige Designs, das war wirklich so, okay, Leute, die hier reingehen, so, die trauen sich was, die können das anziehen, so, die haben keine Angst davor, dass auf dem Schulhof irgendwer sagt, so, was ist das? Das war richtig, richtig geil. Und dann habe ich jetzt neulich gesehen, dass er bei Forbes halt auch gepostet wurde. Und North Face Studios hat im letzten Jahr einen Umsatz von 3,7 Millionen Euro gemacht.
Dickes Ding, ey.
Ja.
Dick Respekt an der Stelle.
Und ich habe dann gesehen, dass die halt auch Pop-ups so in Tokio gemacht haben, wenn er auch im Nubian Store verkauft. Und dann gucke ich mir die Pop-ups an und dann ist da die Schlange in Tokio von einem Typen hier aus der Eifel, Schrägstrich Köln, noch genauso lange wie hier in Deutschland. Ich gebe ein Pop-up zu ihm und sagst so, ey, finde ich voll geil, was da so alles läuft. Aber eigentlich musst du auch mal hier ein bisschen in Amerika noch ein bisschen was machen, so, weil ich glaube, die haben da auch Bock drauf. Der so, ja, tatsächlich haben wir die meisten Kunden in Amerika. Ich habe auch so, willst du mich verarschen? Das, was wir hier in Deutschland haben, was sie da in Asien haben, ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Und das ist halt geil, weil die ganzen großen Labels kacken gerade so ein bisschen rein, weil genau solche Leute wie eine Mona Thomas, wie ein Louis Doppelgarten halt hier die Szene in Deutschland viel, viel interessanter machen. Ich meine, Louis, der macht Bühnendesigns für Travis Scott, für Drake, für Kanye. So also Mona Thomas mit ihrem Label Huni Designs ist auch in aller Munde so. Die hat Lil Nas X eingekleidet. Die hat J Balvin für ein Shooting so eine 3D-modellierte Brille gemacht. So. Und was du halt auf jeden Fall an diesen Labels sehen kannst, wir hatten früher, wenn es deutsche Labels gab oder wenn es halt so Labels in unserer Umgebung gab, war es immer so, wie auch in der Musik der Anspruch, irgendwas zu adaptieren, was irgendwo anders auf der Welt gut funktioniert, dass du dann sagen konntest, ja, das ist dann so ein bisschen wie das und das. Oder ja, UFO, der macht jetzt so Sound wie Ken Carson. Oder ja, die und die Brand, das fühlt sich dann so an wie deutsche Carhartt. Und wenn ich mir No Fave Studios oder Huni Designs anschaue, ist das No Fave Studios oder Huni Designs. Das sind Ideen, die selber von denen kamen. They brought something new to the table. Und das ist halt so geil. Und ich finde, das ist halt so die Nische, in der ich mich aufhalte. Wenn wir uns Social Media und die Modebranche wie auf dem Tomorrowland Festival vorstellen, ist das so, dass wir natürlich immer noch sehen, die großen Bühnen, da spielt Steve Aoki, da spielt Like Mike, Dimitri Vegas, das ist nicht unsere Mucke, Alter, das ist alles nur auf Gimmicks getrimmt. Das ist für mich sowas wie Live Fast Die Young. Ich bin nicht die Zielgruppe, aber das ist das, was die Mitte halt bedient. Also was machen wir? Wir gehen auf die ganzen kleineren Bühnen, weil auch bei Tomorrowland zum Beispiel, da spielen trotzdem krasse DJs, da ist trotzdem Gesaffelstein irgendwo oder spielt Solomon irgendwo im Wald. Und das ist quasi unsere Aufgabe, dass wir uns an diesen kleinen Bühnen aufhalten und die Leute, die da gute Sachen machen, einfach weiter pushen, das embracen und damit halt einhergehen. Und ich hoffe halt auch, dass diese Brands dann auch irgendwann jetzt ihr Standing auch ausnutzen und auch dieses Nachhaltigkeitsthema ein bisschen mehr pushen, weil ich glaube halt auch, dass die jüngere Generation so wichtig, denen das halt auf dem Blatt Papier auch ist, Nachhaltigkeit, das noch nicht in der Form konsequent mitgedacht wird. Und wenn dann jüngere Brands anfangen zu sagen, ey yo, guck mal, uns ist das wirklich wichtig, dass wir halt nicht nur das Made in Portugal Label haben, sondern auch von vorne bis hinten transparent wissen, was da gelaufen ist, dass am Ende des Tages von dem Verkäufer hier im Laden bis zu dem irgendwo auf dem Feld jeder fair bezahlt wurde, dass die, wenn die das anfangen zu pushen, auch zu sagen, ey, yo, dafür verlangen wir halt auch von euch 20 € mehr, und Leute das annehmen, ziehen auch die großen Labels nach. Weil genauso wie die großen Labels anfangen, mit diesen kleinen Labels die Designs zu klauen, werden ja dann auch irgendwann vielleicht dieses Design-Credo halt auch übernehmen, dass sie sagen, ey yo, wenn wir da nichts machen, verkaufen wir unsere Scheiße hier nicht mehr. Und das ist was ich mir wünsche. Und ich glaube halt auch, was jetzt gerade in Köln, allgemein in Deutschland passiert, das geht da genau in die richtige Richtung. Da haben wir gute Chancen, in Zukunft viel Spannendes zu erleben.
Müssen wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, als jüngere Brand sollte man sein Momentum nutzen und das Ganze halt auch in eine richtige Richtung lenken. Weil natürlich hast du auch viel mehr oder viel einfacher die Möglichkeit, Dinge zu tun, als es eine große Marke. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Da sitzen 10.000 Leute und der oberste Kopf muss einmal abnicken und sagen, okay, machen wir halt so. Und es dauert halt einfach seine Zeit. Ja. Und bis zu Tag X wurde dann halt einfach schon so viel produziert und so viel vorgearbeitet, dass es gar nicht so schnell umsetzbar ist. Aber, und das ist so ein Ding, was wir den kleineren, neueren Brands halt mitgeben müssten, wäre einfach, hey, nutzt euer Momentum und geht den Weg einfach schon sofort und oder so gut es geht und versucht einfach so, ja, so gut es geht in die richtige Richtung zu lenken, so dass andere eben folgen müssen, weil halt einfach kein Weg mehr dran vorbeiführt. Und das hast du so sehr schön gesagt. Was uns so zum Schluss, weil ich finde, das ist eine relativ runde Geschichte gerade gewesen, wichtig wäre nochmal so von dir als Person zu wissen, okay, was ist so deine Inspiration gerade? Also klar, wir haben jetzt gehört, die ganzen kleineren Brands sind so das Ding und lieber kleinere Bühne etc. pp. Aber was ist so deine Inspo, die du jetzt mitgeben wollen würdest?
Okay, eine Inspo, die ich so in meiner kleinen Mikronische so mitbekomme. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe vor 9 Monaten aufgehört zu rauchen. Ich war vorher sehr starker Raucher und auch Kiffer. Und das habe ich natürlich jeden Tag so gelebt auch, aber auch irgendwann zu einem Maße gelebt, wo es dann so war, okay, ich mache es nicht mal, weil ich es will, sondern weil ich es muss. Hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, habe mir dann eine Rauchentwöhnung gegönnt mit Hypnose und 4 Spritzen ins Ohr bekommen. Kann ich nur jedem da draußen empfehlen, wenn ihr keinen Bock mehr habt zu rauchen, googelt den Shit und ihr werdet danach keinen Bock mehr haben. Und dann brauchte ich irgendwas, um mich zu belohnen. Also du hast diese Momente nach Feierabend oder wenn du gerade einen stressigen Call hast und dann abends dann hier sitzt, dann überlegst, okay, was machst du? Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, komm, ich mache mir hier so ein Räucherstäbchen an so oder so Palo Santo Holz, dass hier so zumindest irgendwas halt raucht, so doof es auch klingt. Und dann lese ich mir einfach Mangas durch. So, ich hatte früher sehr viel Drive auf Mangas, habe das so ein bisschen aus den Augen verloren und gib mir das halt wieder. Und das ist so eine Entwicklung, die ich gerade mitbekomme, was auch auf großer popkultureller Ebene jetzt auch hier langsam ankommt, weil die ganzen großen Modehäuser, Fendi, Gucci und Loewe machen auf einmal Anime-Kollabos mit Pokémon, mit Studio Ghibli, so der letzte Bauer hat inzwischen schon verstanden, wer mein Nachbar Totoro ist und sowas alles. Und das kann ich auf jeden Fall den Leuten da draußen nur mitgeben. Guckt euch mal so Animes an aus den 90ern, 80ern und guckt euch mal Mangas an. Das ist auch nichts für Kinder so. Das ist halt, gibt's diese und diese. In Japan ist es halt so, du liest ja keine Romane durch, du liest ja halt Mangas mit den jeweiligen Themen durch. Da gibt's Sachen von Volleyball-Mangas, wo die halt auf krass wie in einer Schlacht halt aufs Volleyballfeld cyphern. Es gibt diese ganzen Neon Genesis, Mechatronic, Transformer-Action. Das ist richtig krass. Meine persönliche Empfehlung, Homunculus, das ist so ein psychologisches Buch, wo so ein Typ, so ein Börsendude, irgendwann auf der Straße lebt. Der Zeichner hat selber 2 Monate in Japan auf der Straße verbracht, um halt das authentisch nachvollziehen zu können, wie das dann so ist. Und Homunculus ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff. Der Homunculi bezeichnet quasi der kleine Mann in deinem Kopf, quasi ein Unterbewusstsein. Und in diesem Buch ist es halt so, der Typ bohrt sich ein Loch in den Kopf, in sein Hirn rein, und kann dadurch halt den Homunculus der Menschen sehen, quasi seine Seele sehen, dein Unterbewusstsein sehen. Und im Wissenschaft ist es so, wenn du deinen Körper hast, ist so 10% ist das, was du nach außen gibst und 90% ist dein Unterbewusstsein. Unterbewusste Gedanken wie ganz abstrus sowas wie, ich sollte meinen Vater töten. Aber dann sagst du so, ja nein, ich liebe meinen Vater, ich würde meinen Vater niemals töten, also wird es unterbewusst weggedrückt. Und all diese Gedanken formen irgendwann ein richtiges Wesen. Und dieser Typ kann halt dein Wesen sehen und damit halt spielen, dich damit manipulieren. Und das ist Brainfuck hoch 1 Million und wertvoller als alles, was auf RTL Plus läuft. Deswegen gebt euch diese Mangas, gebt euch diese Anime-Scheiße, Alter. Es ist eh Mainstream und ihr wollt nicht die Leute sein, die dann einfach nur Studio Ghibli gucken und sagen, ach, das ist aber alles süß animiert. Ihr wollt wirklich auch in diese Kultur reingehen. Ich glaube, wenn wir eins heute auch in diesem ganzen Talk gelernt haben, ist es so, Es ist schön, wenn wir viele Sachen kennen und auch viel an der Oberfläche kratzen. Was macht es wirklich dann Spaß, wenn du wirklich deep dive reingehst? Weil dann siehst du erst die interessanten Geschichten. Die Geschichten, die vielleicht auf Social Media keinen Platz finden, keine 1000 Likes haben, nicht viral gehen, aber halt dafür halt so geil und so faszinierend, auch so inspirierend sind, dass du selber als Mensch davon auch viel mitnehmen kannst. Und das ist, glaube ich, so die Lehre, die wir alle aus diesem Talk heute auch ziehen können.
Ja, es ist so, wie man schön gesagt, ich finde, da spielt auch ganz viel die Idee von Ritual und sich was irgendwie, ja, sich selber Zeit für sich nehmen,
ja,
in die Tiefe gehen, Sachen hinterfragen, Selbstforschung, ganz großes Thema. Und ich nehme auch wieder ganz viel mit von dieser Idee des Podcasts, dass man vielleicht auch einfach so ein bisschen, ja, die Hemmschwelle reduziert, oder man sieht so, wie viele Berührungspunkte man hat und einfach mal in den Talk gehen und gucken, okay, was hat die der andere zu geben? Und ja, so ein bisschen jenseits von natürlich, ne, Mode interessiert uns, aber da steckt ja viel mehr hinter, viel mehr Persönlichkeit. Und das ist natürlich ein guter Bereich, da in die Tiefe zu gehen und halt auch Annäherungspunkte zu bekommen. Deswegen finde ich es auch so nice, wenn dann, wie du eben sagtest, dann halt irgendwie die jungen Kids wieder anfangen zu campen und man weiß so, ey, ganz ehrlich, so, wir sind hier so 20 Jahre auseinander, aber no worries, wir können uns talken, ey, kommt auf uns zu. Lass uns quatschen und zusammen existiert was, weil ich glaube, unabhängig von Alter hat jeder was zu erzählen, das hatten wir damals auch und das ist halt das komplett Schöne so und ich glaube, zusammen kann man dann auf jeden Fall was kreieren und ich glaube, so muss es auch sein, weg von diesem Hierarchischen und wir haben das für immer so gemacht, nee, wir können was verändern so und das, was vielleicht früher mal war, cool, schön und gut, aber vielleicht sind die Sachen zu überdenken und einfach nochmal neu anzugehen. Lieber Rami, hast du in Köln, hast du für unsere ZuhörerInnen, hast du noch irgendwie einen Spot, wo du gerne abhängst, einen Tipp, wo du dich in der Stadt gut bewegen kannst? Ich meine mal abseits von den bekannten Orten, die viele natürlich irgendwie durch Karneval und Co. kennen, ne? Aber Köln ist ja nicht nur bekannt für den Karneval, sondern ja, tatsächlich auch für viele andere Dinge. Hast du da irgendwie Tipps, Ideen? Wo sollte man mal vorbeischauen? Wo sieht man dich? Wo kann man dich finden?
Ja, so ein bisschen muss ich leider Gottes auch gatekeepen, so, weil es ist eine sehr überlaufene Stadt geworden. Es ist eine Studentenstadt geworden, wie sie im Buche steht. Die Leute von außerhalb, von Hennef, Troisdorf, die kommen auch alle hierhin. Ist auch alles schön und gut, aber so viele Sachen werden einfach überlaufen. Aber was ich auf jeden Fall, wo ich Kudos geben kann, wo ich sagen kann, ey, da findet ihr mich auf jeden Fall, ist zum einen Rosebud. Das ist eine sehr schöne, auch sehr hochwertige Bar, wo man auch wirklich abseits von diesem, ja, ich besaug mich heute behindert, geht, sondern einfach hingeht, weil man Bock hat auf Barkultur, auf leckere Drinks, wo man am nächsten Tag auch nicht schlimme Kopfschmerzen hat, weil die halt einfach auch guten und hochwertigen Alkohol verkaufen. MD-Bar ist mein Geheimtipp, ist in der Scharfenstraße, ist auch eine ganz, ganz unscheinbare kleine Bar mit einem komplett on-point Whisky Sour. Das hat so ein bisschen die Vibes da drin, wie in so einem Tarantino-Film. Man chillt, läuft gute Musik, es könnte aber auch jeden Moment ein Massaker passieren, das liebe ich irgendwie, diese Atmosphäre so. Und sonst kann ich den Leuten auch nur empfehlen, klar, der Weg nach Düsseldorf ist nicht weit, da gibt's eine Menge coole Galerien und auch Museen. Hier in Köln kann ich Museum Ludwig empfehlen, direkt am Hauptbahnhof. Wir haben da eine sehr gute Sammlung, wir haben da auch immer sehr, sehr gute so Events, sag ich mal, wo dann auch mal so ein Andy Warhol viele Sachen macht, Noguchi seine Sachen präsentiert, das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Und halt Rutkowski ist so eine kleine Galerie, wo auch schon hochkarätige Künstler, Stefan Marx, Pete Parra, ihre Sachen ausgestellt haben. Und ja, es ist auch umsonst. So, also das kann ich den Leuten nur ans Herz legen. Das haben wir über Corona gelernt. Da waren diese ganzen Sachen zu. Und ich habe mir während Corona gesagt, ich werde danach diese ganzen kulturellen Angebote, die meine Stadt mir halt irgendwo bietet, auch wahrnehmen. Und seitdem gehe ich halt mindestens einmal im Monat in so eine Kunstgalerie, ins Museum, gucke mir die Sachen an. Und ich gehe eigentlich alle 2 Wochen ins Kino. Wir haben sehr schöne Kinos hier in Köln. Wir haben ein Residenzkino, wenn ihr so ein bisschen diesen Luxusfilm mögt, mit Füße hochlegen, mit Kellner. Wir haben aber auch so kleine Indie-Kinos wie Off-Broadway, wo geile Filme aus Südkorea, aus Frankreich, aus skandinavischen Ländern gezeigt werden, die hochwertiger sind als dieser ganze Hollywood-Shit und das, was Til Schweiger uns jedes Jahr antut. Und auch da, ihr merkt, es ist Musik, es ist Mode, es ist Filme, auch hier gerne Deep Dive machen. Geht in die Tiefe, lasst euch nicht einfach mit dem abspeisen, was der Mainstream euch zeigt. Und da werdet ihr mich vielleicht dann auch mal hier und da in Köln antreffen. Gutem Alkohol, guten Film, gute Kunst. Dass die Sachen, die Spaß machen und die einen auch irgendwo länger leben lassen. Ansonsten Shoutout Manga Mafia. Sehr geiler Laden. Direkt gegenüber von Apropos. So sind die Parallelwelten manchmal.
Sehr nice, sehr, sehr nice. Was uns noch interessieren würde, wäre für dich beste Stadt, Land, Fluss, wo findest du es für Mode der beste Platz oder der beste Ort für dich?
Der beste Ort für Mode ist für mich definitiv Tokio. Definitiv. Also ist auch gar kein Front an andere modische Metropolen. Ich glaube, viele Japaner würden sagen, ja, New York ist auch cool oder Paris. Aber als ich da war, war es so, ich bin da hingekommen und nach einem Tag hatte ich mehr Inspiration als nach zwei Aufenthalten in New York. Weil du hast da halt genau diese Leute. Du siehst genau, was passiert, wenn Leute sich halt den Deep Dive gönnen. Die japanische Kultur ist davon halt geprägt, dass sie halt so große Begeisterung haben für andere Themen, für Punk, für Vintage, Amerikaner. Und die haben diesen Fankult so krass ausgelebt und auch selber ihre Sachen gemacht, dass du irgendwann das japanische Pendant dazu mehr ernst nehmen kannst als das Original. Bis ins kleinste Detail wird das halt gelebt. Und die modischsten Leute in Tokio, die ich gesehen habe, waren so ältere Herrschaften, die auch unsere Väter sein könnten, komplett dripped in so Viswim, Cowboy-Outfits so oder halt andere Typen, die komplett auf Punk gehen, wiederum andere, die in diesem Kawaii-Film sind. Das ist so inspirierend und das ist halt auch so eine geile Stadt, weil auch jeder das jedem so gönnt. Jeder kümmert sich um seinen Scheiß so, da ist es völlig egal, was der andere gerade trägt so und du machst das für dich. Und dann gehst du halt auch in irgendwelche Läden rein, die haben nicht mal einen Instagram-Account so, aber haben den kranksten Shit da an Platten, an Klamotten und das ist wirklich eine so geile, interessante Stadt so. Von daher, wenn ihr wirklich modisch euch nochmal weiterentwickeln wollt, checken wollt, was es auf der Welt gibt, geht in dieses verfickte Land, geht nach Tokio, Alter, und könnt euch die Hauptstadt von diesem geilen Land. Es ist wunderschön. Es ist auch stressig. Irgendwann bist du so einfach so exhausted. Da kann man immer sehr schön den Schlenker nach Kyoto machen, Osaka. Aber ja, Tokio, that's the city, Alter. Natürlich auch alles Geschmackssache, aber für mich ist das eindeutig die Stadt.
Ja, ich habe das Gefühl, dass wir hier jetzt irgendwie stundenlang noch weiterreden könnten, ohne irgendwie einen Punkt zu machen. So viele Themen und bin mir auch sicher, dass wir uns nochmal sehen werden, ja. Vielleicht auch hören werden hier in einer neuen Folge. So, aber ich würde sagen, wir machen heute für einen Punkt und sind dann damit raus. So. Ja, liebe Grüße an euch alle und ja, Shoutout. Viel Liebe.
Vielen Dank, dass du da warst, Rami. Danke, dass wir in deinem Wohnzimmer / Küche verweilen durften und so ein bisschen talken durften. Guter Kaffee, gute Siebträgermaschine. Shoutouts an die Freundin für ja. Mediamarkt-Deals. Und Wasser hat auch geschmeckt. Danke, dass du uns hier sein lassen durftest.
Ja, thanks for having me. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Thank you. Bye-bye, eure Fashion Buddy.